Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Ich habe das nicht absichtlich gemacht, es war ein Unfall. Das sagt Piro N. im November 2025 im Landgericht Memmingen. Die Staatsanwaltschaft, die sieht das anders. Sie wirft dem Mann im Prozess vor, seine Ehefrau Adelina N. ermordet zu haben. Piro und Adelina N. sind Pseudonyme. Wir werden hier nicht die richtigen Namen der beiden benutzen. Und vor der Tat soll Piro N. laut Staatsanwaltschaft zunehmend paranoid geworden sein. Der Staatsanwalt sagt über den Mann, er ist für die Allgemeinheit gefährlich. In dieser Folge von Akte Südwest sprechen wir über den Femizid von Tannhausen. Und das bedeutet auch, wir sprechen wieder einmal über Männer, die ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen umbringen. Wahrscheinlich habt ihr schon zigmal diese Zahlen gehört oder gelesen. Im Schnitt versucht fast jeden Tag ein Mann in Deutschland, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten. Und jeden zweiten bis dritten Tag gelingt das dem Täter auch. Für das Jahr 2024 zählt die Statistik 132 Femizide. Unser heutiger Fall ist also einer von sehr vielen. Und wir werden am Beispiel dieses Falls darüber sprechen, was hinter diesen Taten steckt und was getan werden kann, um sie zu verhindern. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Reporter im Nachrichtenressort der Südwestpresse in Ulm und zu Gast in dieser Folge ist wieder einmal meine Kollegin Julia Horn. Sie ist Redakteurin in unserer Ulmer Regionalredaktion und sie hat sich intensiv mit unserem heutigen Fall, aber auch allgemein mit dem Thema Femizide beschäftigt. Hallo Julia.
Ja, hallo Moritz, schön, dass ich mal wieder dabei sein kann bei der Akte Südwest.
Ich weiß nicht mehr genau, wann wir beide in der Redaktion das erste Mal über den Fall gesprochen haben, um den es heute geht, aber ich weiß noch, dass es darum ging, ob du über diesen Prozess überhaupt berichtest oder nicht. Die Tat, die hat nämlich außerhalb des Gebiets stattgefunden, über das ihr in der Ulmer Regionalredaktion eigentlich berichtet und du wolltest trotzdem darüber schreiben und hast es dann auch gemacht.
Genau, also die Tat hat sich ja abgespielt im Landkreis Günzburg, also unserem Nachbarlandkreis sozusagen und wir berichten daraus eigentlich nur, wenn es wirklich ein Thema mit besonderer Tragweite ist. Jetzt muss man aber schon sagen, so ein Tötungsdelikt, ein Mord stand ja im Raum, ist was, was zum Glück nicht allzu oft vorkommt, auch in der weiteren Region und was unsere Leserinnen und Leser dann natürlich interessiert, auch über die Landkreisgrenzen hinweg, sage ich jetzt mal. Das war eigentlich so der eine Grund, warum ich gerne berichten wollte und der andere ist eigentlich, dass es mir persönlich wichtig ist, über solche Fallkonstellationen, also Mann tötet Frau oder eben Partner tötet Partnerin, zu berichten und da genau hinzuschauen. Das sind nämlich eben keine Einzelfälle, wie du auch schon gesagt hast und da gibt es einfach ein strukturelles Problem in unserer Gesellschaft. Und ich finde auch jetzt mal ganz von dieser Metaebene weg, dass es eben wichtig ist, die Geschichten dieser getöteten Frauen zu erzählen und die nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
Ja, und genau über dieses strukturelle Problem, die Hintergründe dieses Problems und auch über den einzelnen Fall wollen wir jetzt in dieser Folge sprechen.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Zum Tatzeitpunkt war Piro N. 54 Jahre alt, Adelina N. war 55. Aber fangen wir mal vor der Tat an. Was kannst du uns über die beiden und über ihre Familien erzählen?
Ja, also die beiden waren zum Tatzeitpunkt 30 oder 31 Jahre verheiratet. Da gab es unterschiedliche Angaben im Gerichtsprozess. Sie waren aber auf jeden Fall schon sehr lange zusammen und sie sind 1998 aus dem Kosovo nach Deutschland gekommen, hatten damals schon zwei Kinder und in Deutschland ist dann ihr drittes Kind noch gekommen. Und ja, sie haben eigentlich von außen betrachtet sich echt ein gutes Leben hier aufgebaut. Sie besaßen eine Doppelhaushälfte in Tannhausen, eben im Landkreis Günzburg, in einem guten Viertel. Der Piero N., der hatte auch einen guten Job, auch wirklich, glaube ich, 24 Jahre lang bei derselben Firma. Beim ersten Prozesstag war auch sein Chef im Gericht da, im Zuschauerbereich. Die Kinder hatten eine gute Ausbildung gemacht, gute Jobs und es kam dann auch schon das erste Enkelkind. Also der Angeklagte hat dann im Prozess auch einmal zum Richter gesagt, wir hatten eigentlich alles. Und von außen betrachtet schien das auch so.
Du sagst von außen betrachtet, das heißt von innen dürfte es anders ausgesehen haben.
Genau, also wir waren natürlich nicht dabei und das basiert jetzt alles auf den Aussagen, die eben im Prozess von Zeuginnen und Zeugen kamen. Aber es ist schon so das Bild entstanden, dass es in dieser Beziehung oder auch ja, in dieser Familie eine klare Rollentrennung gab. Der Piero N., der war fürs Arbeiten zuständig, hat das Geld mit nach Hause gebracht. Und die Adelina N., die war Hausfrau und Mutter. Und vor allem ihm waren wohl traditionelle Werte und auch ja, Verhaltensregeln, Hierarchien sehr wichtig. Er hat sich da schon als Oberhaupt der Familie gesehen, das eben auch die Ansagen macht und auch die anderen Familienmitglieder ein Stück weit auch züchtigen darf, wenn da was nicht gemacht wird, wie er das möchte und sagt. Und auch sein Sohn hat dann ausgesagt bei der Ermittlungsrichterin, dass er schon auch vor der Tat wohl eher kontrollierend war, auch durchaus mal aggressiv war und vor allem seine Frau ihm auch teilweise nichts recht machen konnte. Nach außen hin sollte aber immer alles perfekt sein. Es kam auch so ein bisschen die Frage auf, ob es schon Gewalt in der Beziehung gab vor der Tat und da gab es so unterschiedliche Angaben. Er selbst hat gesagt, dass es nur vor 15, 16 Jahren mal dazu kam, dass er seine Frau gestoßen hat. Die Kinder wiederum berichten davon, dass es Schläge gab in der Kindheit. Und was auf jeden Fall erwiesen ist, ist, dass er kurz vor der Tat auch seinem erwachsenen Sohn Ende 20 eine Ohrfeige gegeben hat, weil er eben wohl seine Mutter verteidigt hat.
Man merkt also schon, dass wir es bei Piero N. mit einem aggressiven, zumindest teilweise auch körperlich aggressiven Menschen zu tun haben. Und diese Aggressionen, die richten sich, so wie das klingt, gegen seine eigene Familie. Also auch sehr häufig gegen seine Ehefrau. Kannst du uns noch etwas mehr über die 55-Jährige erzählen?
Du hast recht, also diese Gewalt oder Aggression, die hat sich eigentlich ausschließlich an seine enge Familie gerichtet, nach außen hin eigentlich gar nicht und auch die Nachbarn, Arbeitskollegen und so weiter haben da nie was in die Richtung berichtet. Die Adelina N., die war wie gesagt Hausfrau in Deutschland. Im Kosovo hat sie aber wohl studiert und war Lehrerin, hat auch als Lehrerin gearbeitet. Hier hatte sie nur mal so einen kleinen Nebenjob bei einem Supermarkt, hat sich ansonsten so wirklich auf das häusliche Umfeld eigentlich konzentriert. Sie war wohl eine sehr ordentliche Frau, das haben wirklich mehrere Zeuginnen und Zeugen gesagt. Also ein Nachbar hat auch berichtet, dass sie wirklich jeden Morgen um 9 vor dem Haus stand und da gekehrt hat, gefegt hat. Ein Polizist, der das Haus durchsucht hat nach der Tat, der hat gesagt, es war wahnsinnig aufgeräumt, sehr ordentlich. Und auch der Schwager, also der Bruder von ihrem Mann, hat sie als sehr gute, ordentliche Frau beschrieben. Ein Sohn hat gesagt, sie war sehr loyal und hat eigentlich wenig Anstoß gegeben für Ärger. Bei mir ist so das Bild entstanden, dass sie auch wirklich ein enges Verhältnis hatte zu ihren Kindern, zu ihrem Enkelkind auch, das sie wohl auch häufiger betreut hat. Also ja, eine Frau, die sich wirklich, deren Leben sich in der Familie, im häuslichen Umfeld abgespielt hat, im Großteil.
Das bedeutet zum einen ja, dass sie ja schon in diesem Familienbund sehr, sehr aufgehoben war. Auf der anderen Seite hat ihr Mann sie abgeschottet von der Außenwelt und er ist laut eigener Aussage davon ausgegangen, dass seine Frau ihn betrügt und dass sie ihn vergiftet. Unabhängig davon, dass nichts von beiden so ein Verbrechen gerechtfertigt hätte, es gab für beides überhaupt keine Anhaltspunkte, oder?
Genau, also er hatte diese Vorstellung, dass sie ihn sediert mit Medikamenten, also dass sie Medikamente in Nahrung, Lebensmittel, Essen, auch Getränke reingibt und dass sie dann, während er schläft, aufgrund der Medikamente eben mit anderen Männern sich trifft und auch mit ihnen Geschlechtsverkehr hat, auch im eigenen Haus, wenn er schläft. Das war diese Wahnvorstellung, die sich da auch immer mehr verfestigt hat. Man muss wirklich ganz klar sagen, das hat auch der polizeiliche Sachbearbeiter in dem Fall so gesagt, dass es überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass das so stattgefunden hat. Eher im Gegenteil. Der Hausarzt, der hat ihn untersucht, also sein Blut und auch Urin, hat dann nichts festgestellt, keine Rückstände. Die Nachbarn haben keine Männerbesuche oder sonstiges beobachtet. Und die Kripo hat dann tatsächlich auch auf Wunsch von dem Piero N. das Haus durchsucht nach der Tat. Und auch da hat man keine Medikamente mit sedierender Wirkung gefunden. Also das waren ganz normale Erkältungsmittel, die da gefunden wurden. Also man muss wirklich sagen, das war alles in seinem Kopf. Und es gibt so zwei Schlüsselszenen, die im Prozess auch immer wieder zur Sprache kamen, die, finde ich, auch zeigen, wie absurd diese Vorstellungen waren. Zum einen hat das Ganze wohl Fahrt aufgenommen und auch so ein bisschen angefangen bei einem Dönerkauf. Und zwar war da das Ehepaar irgendwie in der Stadt. Er hat im Auto gewartet, sie ist reingegangen, hat diesen Döner gekauft und er hat sie quasi von außen beobachtet. Also da war so eine Glasscheibe. Und hat dann das so wahrgenommen, dass sie mit dem Dönerverkäufer geflirtet hätte und er auch zurückgeflirtet hätte und hat ihr das dann zum Vorwurf gemacht. Sie hat dann wohl ironisch gesagt, ja, ich habe so mit dem geflirtet, wie du mit unserer Nachbarin flirtest. Und er hat das aber als Eingeständnis wahrgenommen, dass sie tatsächlich mit anderen Männern da ja flirtet. Und das war im Januar, im Februar kam es dann nochmal zu so einer Schlüsselszene. Und zwar hat er da mitten in der Nacht wohl sie aufgeweckt, wollte wohl auch mit ihr Geschlechtsverkehr haben. Sie wollte das nicht. Und er hat dann einen blauen Fleck entdeckt an ihrem Oberschenkel. Und das war für ihn der Beweis, dass sie mit anderen Männern geschlafen haben muss. Dass auch kurz zuvor es zum Geschlechtsverkehr im eigenen Haus gekommen sein muss. Und man muss dazu sagen, die waren beide zu Hause davor, die haben beide geschlafen, also das kann überhaupt nicht sein. Und ja, das zeigt einfach, dass das wirklich wahnhaft war, diese Vorstellung.
Es muss ja auch für das direkte Umfeld recht offensichtlich gewesen sein, dass es diese wahnhaften Vorstellungen bei ihm gibt. Die beiden hatten damals ja schon 3 erwachsene Kinder. Wie haben die denn auf diese Situation geblickt, auf das Verhalten des Vaters und auch auf diesen sich zuspitzenden Konflikt?
Ja, also die 2 Söhne, die haben auch noch bei den Eltern gewohnt, zumindest größtenteils. Die Tochter war schon ausgezogen, hatte auch schon eine eigene Familie gegründet. Alle 3 Kinder haben eigentlich gesagt, das kann überhaupt nicht sein. Also das kann nicht sein, dass die Mutter fremd geht. Die haben da 100% der Mutter geglaubt und sie da auch unterstützt. Und ja, auch versucht, sie zu beschützen. Also es kam dann raus im Prozess, dass sie die Mutter eigentlich nicht mehr allein gelassen haben, dass sie sie oft zu der erwachsenen Tochter gebracht haben, damit sie dort auch übernachten kann. Einer der Söhne hat auch nach einer Wohnung gesucht, zusammen mit der Mutter, um da umzuziehen. Und ja, Chatnachrichten auch zwischen der Mutter und der Tochter belegen, dass sie wirklich Angst hatte um die Mutter. Also die hat ihr zum Beispiel geschrieben, ich habe Angst vor dem Anruf, dass wieder was passiert. Weil es wird was passieren, wenn ihr weiter unter einem Dach wohnt. Die Familie, also die Kinder, die haben schon auch gemerkt, dass sich da psychisch was verändert. Die hatten schon auch den Verdacht, es könnte eine psychische Erkrankung sein. Und einer der Söhne ist dann auch mit dem Vater zum Arzt gegangen. Da wurde auch ein Bericht vorgelesen im Gericht. Da war mal dann von Depressionen die Rede, später auch von einer Angststörung. Er hat auf jeden Fall eine Überweisung bekommen für eine Therapie, die hat er aber nie gemacht, nie angetreten. Man muss auch wirklich sagen, dass er bis zum Schluss überhaupt keine Krankheitseinsicht hatte, also dass er selber gar nicht gemerkt hat, realisiert hat, dass er krank ist. Im Gegenteil, er hat sogar dann der Mutter ihr vorgeworfen oder seiner Frau, dass sie die Kranke sei.
Diese Chatnachricht, die die Tochter an die Mutter geschrieben hat, die war im Februar, Ende Februar, das heißt einige Wochen vor der Tat und am Tag der Tat, das war der 19. März 2025, da hat Adelina N. ihren Mann mit seinen Wahnvorstellungen konfrontiert. Du hast gerade gesagt, dass die Kinder ihre Mutter eigentlich nicht mehr mit dem Vater allein gelassen haben, aber an diesem Tag und in dieser Situation dann auch war das anders.
Genau, also die beiden waren wohl an diesem Morgen das erste Mal seit längerer Zeit wirklich alleine zu Hause. Die Söhne waren beide bei der Arbeit. Warum sie genau an diesem Tag die Mutter mit dem Vater allein gelassen haben, das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Es gab wohl so ein bisschen eine Besserung in den Wochen davor. Es kann sein, dass sie einfach davon ausgegangen sind, dass es sich wieder etwas eingerenkt hat. Genau wissen wir das nicht. Fakt ist, sie hat oben geschlafen im Schlafzimmer, er unten im Wohnzimmer auf der Couch. Also die haben schon seit, glaube Ende Februar gar nicht mehr im gleichen Bett geschlafen. Und sie ist dann runtergekommen, hat sich Tee und Kaffee gemacht in der Küche. Die war so quasi neben dem Wohnzimmer, wo das Ganze dann stattgefunden hat. Man hat auch später noch dieses Tablett gefunden mit dem Tee und dem Kaffee drauf. Und dann ist es wohl so gewesen, dass sie ihren Mann auf den Fernseher angesprochen hat, der wohl sehr laut war und ihn gebeten hat, da leiser zu machen. Und dann wohl auch so eine Frage gestellt hat, die er als Provokation aufgenommen hat, nämlich, ob eigentlich wieder jemand nachts das Haus verlassen habe. Also das war eine Anspielung eben auf seine Vorstellung, dass nachts Männer ins Haus kommen, wieder rausgehen und da kommen, um mit ihr zu schlafen. Und diese Bemerkung und diese Frage, die man wahrscheinlich auch als eher ironische Bemerkung einstufen muss, die hat ihn provoziert, hat ihn wütend gemacht. Seine Frau hat dann wohl zum Handy gegriffen, also so berichtet er das, das wollte er ihr dann wegnehmen und es ist dann zu so einer Art, zu einer Art Rangelei gekommen zwischen den beiden. Er behauptet auch, dass sie dann Schürhaken genommen hat, um ihn zu schlagen, dass sie ihn beleidigt hat und dass sie dann absichtlich umgefallen sei und auf den Boden gestürzt sei. Man kann aber davon ausgehen, dass er sie auf den Boden gestoßen hat oder dass sie eben im Zuge dieser Rangelei einfach gestürzt ist und auf dem Boden lag. Und als sie dann da lag auf dem Boden, hat er ausgesagt, dass er die Kontrolle verloren hat, dass er sie dann am Hals gehalten hat, so hat er es ausgedrückt, und in so einen Schwitzkasten genommen hat. Also ja, er hat sie gewürgt, muss man hier ganz klar sagen. Er selber wusste nicht mehr, wie lange, 1-2 Minuten, hat gesagt, ich weiß nicht, wie lange, aber zu viel.
Wenn man einen anderen Menschen würgt, dann stirbt er ja nicht sofort, sondern dieser Mensch wird erst bewusstlos und danach dauert es in der Regel mehrere Minuten, bis er tot ist. Das heißt, in unserem Fall, genauso wie in anderen Fällen, ein Täter hat relativ lange Zeit, von dieser Tat wieder abzulassen oder sogar erste Hilfemaßnahmen einzuleiten.
Ja, und das ist definitiv nicht passiert. Eine Rechtsmedizinerin hat dann auch die Obduktion vorgenommen und auch vorgestellt im Gericht und die hat gesagt, dass er mindestens 3 bis 5 Minuten lang sie gewürgt haben muss, vielleicht auch länger. Und die hat auch nochmal betont, man braucht wirklich einen erheblichen Kraftaufwand, um jemanden damit zu töten. Das ist nicht nur ein leichtes Zudrücken. Und was man auch sagen muss, sie hatte wirklich am ganzen Körper Verletzungen. Also es gab Brüche am Kehlkopf, eben durch dieses Würgen, aber auch an den Rippen. Man hat sehr, sehr viele Hämatome gesehen, Einblutungen, Verfärbungen auf der Haut. Und auch ihre Hüften waren massiv verletzt, wahrscheinlich weil sie eben bäuchlings auf dem Boden lag und er dann eben auf ihr drauf saß und sie dann auf den Boden gedrückt hat und eben von hinten quasi im Schwitzkasten hatte und gewürgt hat. Das waren ganz schlimme Bilder auch, die da gezeigt wurden im Gerichtssaal von der Obduktion. Und er selbst hatte dagegen nur leichte Verletzungen. Das hat auch die Rechtsmedizinerin so festgestellt und so ausgesagt.
Was ist dann danach passiert?
Ja, also er hat dann eigener Aussage nach 15 bis 20 Minuten gebraucht, um irgendwie runterzukommen, ist im Wohnzimmer hin und her gelaufen. Und dann hat er sie wohl auf die Stirn geküsst, hat sich entschuldigt, Abschied genommen und auch ein Gebet gesprochen. Und außerdem hat er wohl gesagt, also das hat er selber so ausgesagt, siehst du meine Frau, jetzt hast du mich zu einem Mörder gemacht. Und es hat dann wohl noch der Kaminkehrer geklingelt, da hat er nicht aufgemacht und auch sein Schwiegersohn ist kurz vorbeigekommen, um was zu helfen, handwerklich zu helfen, da hat er auch nicht aufgemacht. Den hat er dann aber danach angerufen und ihm von der Tat erzählt und der Schwiegersohn wiederum hat dann auch den Sohn informiert, der dann die Polizei informiert hat und die haben dann die Frau, die Adelina N., mit so einem weißen Leinentuch bedeckt, eben im Wohnzimmer gefunden und ja, er hat dann wohl noch seinen Bruder angerufen, seine Älteren, dass der kommen soll und sich um die 3 erwachsenen Kinder kümmern soll. Hat das auch getan, der kam dann irgendwann und der Piero N. selbst, der hat dann quasi auf die Polizei gewartet und ja, war da auch wohl recht ruhig, nicht aufgeregt, kooperativ, hat sich festnehmen lassen.
Über dieses Zitat, jetzt hast du mich zu einem Mörder gemacht, da werden wir nachher noch drüber reden, weil natürlich ist diese Aussage komplett absurd, aber sie ist auch nicht so untypisch. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, ob die Nachbarn irgendetwas davon mitbekommen haben, weil ich nehme an, dass dieses ganze Gerangel und dann auch das Würgen, das geht ja nicht ruhig vonstatten.
Ja, könnte man annehmen, vor allem weil es ja eben auch so ein Doppelhaus war, wo die wirklich eng aneinander gelebt haben, aber die haben nichts mitbekommen. Die Nachbarin hat dann im Gericht ausgesagt, erst als die Polizei das komplette Haus umzingelt hatte, hat sie gemerkt, da ist irgendwas los. Und ja, dann natürlich kamen Notarzt, Polizisten, Streifen, die Kripo und irgendwann auch die Tochter des Paares und ihr Mann, die waren natürlich komplett aufgelöst. Die wurden dann auch betreut von der Notfallseelsorge vor Ort.
Und wie war das in den Wochen vor der Tat? Hat da irgendjemand was mitbekommen von außen? Weil du hast ja schon gesagt, dass sich dieser Konflikt zwischen den Eheleuten in den Wochen davor verschärft hat. Oder vielleicht sollte man besser sagen, dass Piero N. den Konflikt verschärft hat und seine Frau immer stärker kontrolliert hat. Das heißt, auch das sind ja Dinge, die Nachbarn mitbekommen könnten.
Ja, es war tatsächlich so, dass die Nachbarn einen lauten Streit gehört haben oder man muss sagen, eine Nachbarin hat den lauten Streit gehört, auch lautes Geschrei und dass irgendwie was runtergefallen und zerbrochen ist. Und mehreren Nachbarn fiel auf, dass das Ehepaar oder die gesamte Familie sich eigentlich zurückgezogen hat in den Wochen vor der Tat. Ich habe ja schon erzählt, dass die Adelina N. da immer ihre Routinen hatte, zum Beispiel vor dem Haus gefegt hat und da hat man sie nicht mehr dabei sehen können. Wenn man sich dann anschaut, was im Prozess alles zu diesen Wochen vor der Tat gesagt wurde, dann macht das auch Sinn, denn die Adelina N. durfte das Haus nicht mehr alleine verlassen in den Wochen vor der Tat, also sie durfte nur noch mit ihren Söhnen raus. Der Piero N. hat außerdem Handys aufgestellt, um Videos zu machen. Er hat auch ihr Handy kontrolliert und auch wohl das Handy vom Sohn. Und er hat ihre Bankkarte zerschnitten. Also wirklich, wenn man sich das vorstellt, sie stand da wirklich komplett unter seiner Kontrolle. Es gab auch wohl Wutausbrüche, es gab Streitgespräche, zum Teil existieren da auch Aufnahmen, die die Kinder gemacht haben. Es gab Drohungen und der Piero N., der hat den Kindern gegenüber gesagt, das Ziel der Mama, also seiner Frau sei es, ihn in die Psychiatrie zu stecken. Also das war wohl so seine Angst, dass er da weggesperrt wird. Was ich auch krass fand, dass er dann irgendwann auch angefangen hat, der Familie im Kosovo zu erzählen, dass seine Frau ihn betrügen würde. Das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass er dann zu ihren Geschwistern geht, auch zu seinen Geschwistern geht und diese Vorwürfe da auspackt. Und sie haben dann auch, wie gesagt, nicht mehr zusammen geschlafen, haben getrennt geschlafen. Es stand wohl auch eine Scheidung im Raum. Also das war von beiden Seiten aus ein Szenario, das sie sich vorstellen konnten. Er hat wohl auch einen Scheidungsanwalt kontaktiert und das war wirklich kurz vor der Tat. Was auch noch kurz vor der Tat passiert ist, auf was ich gerne noch mal kurz eingehen würde, ist eine Sache, die nachts stattgefunden hat vom 17. auf den 18.3., also wirklich einen Tag vor der Tötung der Adelina N. Und zwar war es da wohl so, dass er nachts wieder diesen Verdacht hatte, da sind fremde Männer. Sie hat da Geschlechtsverkehr mit anderen und dass er sie dann geweckt hat, dass er sie auch gewaltsam untersucht hat auf irgendwelche Anzeichen des Fremdgehens. Da fragt man sich, was sollen das für Anzeichen sein? Und dass seine Söhne dann wohl auch aufgewacht sind und die beiden auseinandergebracht haben und sie sich dann auch wirklich eingeschlossen hat zum Schlafen, weil sie Angst vor ihm hatte.
Zu dieser Scheidung ist es dann nicht mehr gekommen. Am Tag darauf hat er seine Frau umgebracht und Anfang November hat dann der Mordprozess gegen Piero N. in Memmingen begonnen. Welchen Eindruck hattest du denn vom Angeklagten im Gericht? Das ist ja immer so der Moment, wo man dann auch als Journalist diese Personen das erste Mal sieht wirklich.
Ja, das war eigentlich ein unauffälliger Mann, schmal, so lichtes, graues Haar. Komplett unauffällig, wenn man den irgendwie auf der Straße oder so sehen würde. Er hat im Gericht dann häufiger mal zu seinen Kindern geschaut. Man muss sich auch wirklich vorstellen, die saßen sich gegenüber. Also auf der einen Seite links die beiden Söhne und ihr Anwalt, rechts eben er und seine Anwältin. Und die haben aber seine Blicke gar nicht erwidert, soweit ich das sehen konnte. Er hat dann auch am ersten Prozesstag relativ ausführlich ausgesagt. Und da wurde schon auch deutlich, dass er immer noch an seine Version der Geschichte glaubt, dass seine Wahnvorstellungen auch einfach immer noch da sind. Und auch ein gewisses Selbstmitleid, fand ich, war erkennbar. Also er hat zum Beispiel gesagt, ich wünsche keinem Menschen, was mir passiert ist, was ja irgendwie sehr passiv ausgedrückt ist, denn er war es ja, der die Tat ausgeübt hat.
Das heißt, er hatte da weiterhin seine ganz eigenen Vorstellungen von dem, was eigentlich vor der Tat passiert ist. Er hat aber auch zur Tat seine eigenen Vorstellungen gehabt, nämlich als es um das Motiv ging.
Ja, das ist auch gar nicht so richtig rausgekommen, wie er das eigentlich, was da eigentlich genau seiner Meinung nach das Motiv war. Also er hat gesagt, dass er zwar schon eifersüchtig war, aber dass er sie deswegen nicht getötet hat. Er hat auch betont, dass er seine Frau geliebt hat, dass er stolz auf sie war. Und er hat auch im Gericht gesagt, dass es ein Unfall gewesen sei, dass er das nicht absichtlich gemacht hat, was einfach nicht stimmt. Also das kann man ganz klar sagen. Bei der Polizeivernehmung kurz nach der Tat hat er das wohl auch nicht so formuliert. Also da hat er dann schon zugegeben, dass es eine Tötungsabsicht gab.
Dieses Töten aus oder trotz angeblicher Liebe, darauf stößt man ja in Gerichtssälen immer wieder. Und ich finde, als Journalistin oder Journalist muss man da sofort hellhörig werden und auch sehr vorsichtig sein, weil es ja nichts gibt, was weiter von Liebe entfernt ist, als einen Menschen umzubringen. Und das gilt natürlich auch, oder gerade wenn es um einen Freund oder um ein Familienmitglied geht.
Genau, und gerade bei Femiziden, da geht es eben nicht um Liebe, sondern da geht es eher um so ein Besitzdenken oder einen Anspruch, einen vermeintlichen Anspruch auf eine Person.
Jetzt geht es ja nicht nur darum, was dieses Verbrechen, das er begangen hat, für seine Frau, für Adelina N. bedeutet hat, die er umgebracht hat, sondern die beiden hatten 3 Kinder, die auch im Gericht anwesend waren. Und ich glaube nicht, dass man sich als Außenstehender diese Situation vorstellen kann, dass es im Prozess um einen Mord oder einen Totschlag an der eigenen Mutter geht und der Vater sitzt da auf der Anklagebank.
Ja, also es ist genau diese Doppelrolle. Zum einen waren die Kinder eben die Kinder des Opfers, zum anderen auch die Kinder des Täters. Und das muss eine wahnsinnige psychische Belastung für die gewesen sein. Die Tochter, die war nur zweimal da, also einmal, als es dann auch um ihre Aussage ging, wobei sie nicht vor Gericht ausgesagt hat, sondern eben die Aussagen, die sie bei der Ermittlungsrichterin gemacht hat, eben verwendet wurden. Die Söhne, die beiden, die waren so Mitte, Ende 20, die waren bei jedem Prozesstag da. Auch sie haben nicht selber ausgesagt, sondern quasi zugestimmt, dass die polizeiliche Vernehmung von ihnen und auch die Vernehmung der Ermittlungsrichterin verwendet werden dürfen. Und ich fand das schon echt beeindruckend, dass sie da bei jedem Prozesstag anwesend waren, dass sie da saßen und das irgendwie ausgehalten haben. Beim ersten Tag, als er auch so relativ lange ausgesagt hat und da seine Version der Dinge geschildert hat, da sind sie dann tatsächlich irgendwann gegangen und ihr Anwalt hat dann auch gesagt, dass sie das nicht mehr anhören konnten oder wollten und dass es einfach zu belastend gewesen sei.
Es gab ja auch in diesem Prozess, wie so oft, einen psychiatrischen Gutachter. Das war Dr. Andreas Küttmann. Der hat gegen Ende des Prozesses sein Gutachten über den Angeklagten vorgestellt. Und jetzt interessiert nicht nur mich wahrscheinlich, wie er denn diesen Mann eingeordnet hat.
Ja, genau. Also der hat den Piero N. getroffen und sich mit ihm unterhalten und war dann eben auch beim ganzen Prozess dabei, hat ihn da auch nochmal beobachtet, hat sich die Aussagen von den Zeuginnen und Zeugen angehört. Und hat dann eine paranoide Entwicklung festgestellt im Sinne eines Eifersuchtswahns beziehungsweise eines Beeinträchtigungswahns. Eifersuchtswahn ist klar, er dachte eben, seine Frau betrügt ihn. Beeinträchtigungswahn bedeutet, dass er eben dachte, er wird beeinträchtigt durch diese Medikamente, die ihm seine Frau gibt. Und ja, der Dr. Küttmann, der hat eben nochmal betont, dass diese Warninhalte von dem Piero N. in unkorrigierbarer Weise empfunden und auch vorgetragen wurden. Also das sind keine Halluzinationen oder sowas, aber es sind einfach Vorstellungen, Überzeugungen, die für den Erkrankten real sind. Und er hat dann erklärt, dass es eigentlich so 4 Faktoren gab, die schlussendlich zur Tat geführt haben. Und ich würde jetzt einfach mal kurz erklären. Mhm. Zum einen war das die Persönlichkeitsstruktur des Angeklagten. Also wir haben ja schon gesagt, da gab es wirklich so gewisse narzisstische Züge. Er konnte mit Kritik schlecht umgehen, mit Kränkungen schlecht umgehen und war auch sehr schnell eben in seinem Stolz verletzt. Dazu kam dann eben der kulturelle Hintergrund. Wie gesagt, im Kosovo aufgewachsen, dann nach Deutschland gekommen. Dieses traditionelle Wertesystem, das er hatte und eben auch die Vorstellung, dass er als Oberhaupt der Familie seine Familienmitglieder auch körperlich züchtigen darf. Der Herr Dr. Küttmann hat da auch von einem Dominanzstreben gesprochen, das der Piero N. hatte. Drittens gab es wohl in der Familie des Piero N. Mehrere Todesfälle, die auch in kurzer Zeit nacheinander aufgetreten sind. Also seine Eltern beispielsweise sind verstorben und es hat wohl zu so einer Labilisierung beigetragen. Vor allem auch deswegen, weil er sich in seiner Kernfamilie ja zunehmend isoliert gefühlt hat, weil ihm ja einfach niemand geglaubt hat und weil er da auch irgendwie seine Kinder als Gegner wahrgenommen hat, die auf der Seite seiner Frau stehen. Und viertens, der vierte Faktor war dann wirklich die Tatsituation selbst. Da kam es eben zu so einer affektiven Aufladung, hat es der Dr. Kühtmann genannt, durch diese gefühlte Provokation der Frau, dass sie ihn eben da auf seine Warninhalte angesprochen hat. Und das hat ihn wütend gemacht, das hat ihn im Prinzip dann auch ausrasten lassen. Und all das zusammengenommen hat eben zu der Tat geführt. Der Dr. Kühtmann hat gesagt, seine Steuerungsfähigkeit war in dem Moment dann auch vermindert, zwar nicht aufgehoben, aber vermindert. Und ja, er hat dann so gehandelt, wie er eben gehandelt hat. Was ich auch noch interessant fand, der Dr. Kühtmann hat auch wirklich betont, dass er nach wie vor an diesen Vorstellungen festhält und da auch keine Gegenrede duldet und deswegen auch immer noch gefährlich ist, gerade für den Rest seiner Familie.
Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen über diese Selbstwahrnehmung, Selbstdarstellung des Täters sprechen. Denn was man vor Gericht ja immer wieder erlebt, sind solche Täter, die sich ganz oder zumindest teilweise auch als Opfer sehen. Und es gibt immer wieder Täter, die eine passive, zu ihrer eigenen Tat distanzierte Sprache benutzen. Ich kann mich noch an den Prozess erinnern, in dem ich saß. In dem ging es darum, dass ein Mann seine Ex-Partnerin in der Nähe von Ulm mit einem Messer angegriffen hat. Also er hat vor ihrem Haus mehrfach auf sie eingestochen. Diese Verletzungen, die waren lebensbedrohlich. Und ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, in dem er selbst im Gericht diese Tat beschrieben hat. Weil er einfach gesagt hat, dann ist das mit dem Messer passiert. Und das ist eine Aussage, die sich bei mir fest eingebrannt hat. Und beim Lesen deiner Artikel über den heutigen Fall bin ich immer wieder über ganz ähnliche Aussagen von Piero N. gestolpert. Er hat zum Beispiel gesagt, es ist passiert, was nicht sein darf.
Genau, er hat immer wieder solche Formulierungen benutzt. Er hat beispielsweise auch gesagt, seine Frau habe ihn so lange provoziert und beleidigt, bis es nicht mehr ging. Sehr prägnant ja eben auch die Aussage, über die wir schon kurz gesprochen haben, dass er eben gesagt hat, jetzt hast du mich zum Mörder gemacht. Also er gibt ganz klar ihr die Schuld. Und in einem Bericht vom Bezirkskrankenhaus Günzburg, der auch im Gericht vorgelesen wurde, da war er zeitweise untergebracht, da ist von so einer Täter-Opfer-Umkehr die Rede und ich finde, das trifft es eigentlich ziemlich gut, diese Formulierung.
Ja, ich denke, diese Einstufung ist sehr nachvollziehbar, wenn man sich die Aussagen von ihm ansieht. Du hast dich ja aber nicht nur mit diesem Fall beschäftigt, sondern auch allgemein dann in dem Zusammenhang mit dem Thema Femizide. Und du hast unter anderem ein Interview mit dem Wissenschaftler Jörg Kinzig geführt. Das ist der Direktor des Instituts für Kriminologie in Tübingen und der ist Projektleiter der Studie Femizide in Deutschland, die zufällig im November 25, also parallel zum Prozess, erschienen ist. Was genau ist es für eine Studie?
Ja, also Ziel von diesem Forschungsprojekt war eigentlich herauszufinden, wie viel Femizide es in Deutschland überhaupt gibt. Dazu gibt es einfach noch nicht so viel Forschung. Und man hat dann Tötungsdelikte mit weiblichen Opfern aus einem bestimmten Jahr untersucht, das war das Jahr 2017 und auch aus verschiedenen Bundesländern, hat die analysiert und dann wurden auch so verschiedene Typen oder Arten von Femiziden herausgearbeitet. Was ich ganz interessant fand an dieser Studie, dass da eben verschiedene Disziplinen ja zusammengearbeitet haben. Also da waren Fachleute dabei aus der Kriminologie, aber auch aus der Rechtswissenschaft, der Soziologie und der Psychologie. Ja, und die kamen auch nicht nur aus Tübingen, sondern auch aus Hannover.
In der Berichterstattung über so einen Fall bleibt ja oft nicht so viel Zeit oder auch Platz, so einen Begriff genauer einzuordnen oder zu erklären. Also entweder das Wort wird einfach benutzt oder noch in einem Halbsatz erklärt. Deswegen würde ich da gerne ein bisschen genauer jetzt noch drauf eingehen und auch darauf, was denn die wichtigsten Ergebnisse dieser Studie waren.
Ja, also ganz grob würde ich die mal aufzählen, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Zum einen war es ja eben, die Frage im Vordergrund, wie viel Femizide gibt es jetzt eigentlich? Und das Ergebnis war dann, dass von diesen untersuchten Taten, von den untersuchten Tötungsdelikten 67,5% eben tatsächlich als Femizid eingestuft werden konnten und dass auch bei 37,6% tatsächlich so ein sexistisches Tatmotiv festgestellt werden konnte. besonders wichtig, aber auch nicht wirklich überraschend, fand ich die Erkenntnis, dass die häufigste Form von Femiziden eben die sogenannten Partnerschaftsfemizide sind. Also wirklich Partner tötet eben Partnerin oder Ex-Partner tötet Ex-Partnerin. Es gibt auch noch andere Formen von Femiziden, also zum Beispiel Großmutterfemizid oder Mutterfemizid, aber die sind nicht so häufig. Innerhalb dieser Partnerschaftsfemizide gab es dann auch wirklich oft einen Zusammenhang mit Untreue, also sexuelle Untreue, vermeintlich oder auch tatsächlich stattgefunden und auch mit Trennungen, also mit befürchteten Trennungen oder eben auch tatsächlichen Trennungen. Und diese Femizide haben die Forscherinnen und Forscher auch Deetablierungsfemizide genannt. Ist vielleicht jetzt erstmal ein befremdliches Wort, aber das bedeutet einfach, dass dem Mann klar wird, die Beziehung geht final zu Ende und die ist deetabliert, die Beziehung. So ist das Wort entstanden. Und gerade bei diesen Deetablierungsfemiziden, also bei denen eben eine Trennung eine Rolle gespielt hat, gab es oft so eine konfliktreiche, gewaltvolle Vorgeschichte, Vorbeziehung und auch oft sexistische Einstellungen und eben Rollenbilder.
Die Studie hat ja auch untersucht, was so mögliche Risikofaktoren für Femizide sind. Also was sind Dinge, die einen Femizid wahrscheinlicher machen?
Ja, genau. Und da wurde unter anderem herausgefunden, dass eine schlechte sozioökonomische Lage eine Rolle spielt und eben auch psychische Erkrankungen. Und auch Migrationserfahrung sowohl beim Opfer als auch beim Täter, bei der Tatperson eine Rolle spielen kann. Da gehen wir auch später noch mal kurz drauf ein, wie das erklärbar ist. Ansonsten gab es noch ein interessantes Ergebnis, und zwar, dass von diesen Partnerschaftsfemiziden, das waren insgesamt 108 in der Studie, nur 50 wirklich zu einer Verurteilung geführt haben wegen eines Tötungsdelikts. Dazu muss man da sagen, also solche Taten werden in Deutschland meist als Mord oder Totschlag eben verurteilt, weil es diesen Tatbestand Femizid einfach nicht gibt. Also du kannst in Deutschland nicht wegen eines Femizids zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Und das ist ja wirklich eigentlich eine niedrige Quote, 50 von 108 nur verurteilt. Da muss man aber dazu sagen, dass wohl echt viele Täter, bevor überhaupt eine Verurteilung möglich war, Suizid begangen haben zum einen und zum anderen, dass viele eben auch in einem Sicherungsverfahren dann einfach in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden sind.
Du hast ja auch mit Jörg Kinzig gesprochen, mit dem Wissenschaftler, und in diesem Interview hat sich gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, den Begriff Femizid zu definieren. Oft heißt es, ein Femizid ist, wenn eine Frau getötet wird, weil sie eine Frau ist. Kinzig und sein Team fanden diese Definition aber nicht ausreichend.
Genau, also es ist echt ein großer Diskussionspunkt, wie man das überhaupt definiert. Und je nachdem, wie man fragt, hat man dann einfach auch eine andere Definition. Hier haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich zwei Definitionen entwickelt, eine weitere und eine engere. Ich will da jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, weil das wirklich auch komplex ist. Aber grundsätzlich definieren sie Femizide eben als vorsätzliche Tötungsdelikte, die sich gegen Frauen oder auch Mädchen richten und die unter anderem darauf zurückzuführen sind, dass die Opfer weiblich sind und daher eben auch potenziell sexistischer Diskriminierung ausgesetzt.
Du hast ihn dann ja auch gefragt, wie er unseren konkreten Fall einordnet.
Ja, also man muss erstmal sagen, er hat da wirklich betont, dass er eben nicht dabei war, also natürlich weder bei der Tat noch beim Gerichtsverfahren. Aber er hat in unserem Fall durchaus Merkmale erkannt, die auch bei den untersuchten Femiziden aufgetreten sind. Zum einen gibt es diese ganz starke psychische Komponente, die psychische Erkrankung von dem Piro N. Dann gibt es diese Gewalt- und Kontrollvorgeschichte, die auch häufig ist, eben wie gesagt gerade bei diesen Deetablierungsfemiziden. Und diese vermeintliche sexuelle Untreue, die ja wirklich sehr im Fokus stand bei unserem Fall. Und ich habe es vorher auch schon mal kurz angesprochen, ein weiteres Merkmal ist eben der Migrationshintergrund oder die Migrationsgeschichte. Ich habe da den Dr. Kinzig nochmal gefragt, wie das erklärbar ist. Und er hat dann gesagt, oft ist es so, wenn ein Paar aus dem Ausland nach Deutschland kommt, dann fängt die Frau an, sich ein Stück weit zu emanzipieren, sich auch gut zu entwickeln, beispielsweise auch beruflich. Und da ein Stück weit Abstand zu nehmen von ihrem Mann. Und es gibt einfach Männer, die damit nicht gut klarkommen, die das nicht akzeptieren wollen und die dann eben tatsächlich ihre Frau aufgrund dessen eben dann auch töten. Ich finde es aber wichtig, hier nochmal zu sagen, dass das, glaube ich, in unserem Fall nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil die Adelina N. ja wirklich seit Jahrzehnten im häuslichen Bereich eher tätig war und zumindest ich da keine Anzeichen dafür gefunden habe, dass sie da irgendwie sich da beruflich anders entwickeln wollte oder so. Also das war jetzt, glaube ich, in unserem Fall nicht so.
Auf kriminologischer Ebene ist das Phänomen Femizide ja in Deutschland noch nicht so gut erforscht. Das war auch ein Grund, überhaupt diese Studie zu machen, um da mehr drüber herauszufinden. Und es ging auch darum herauszufinden, wie sich diese Taten verhindern lassen. Also was sind Faktoren, wo Staat und Gesellschaft, also auch wir alle wirklich, was ändern könnten?
Ja, also da gibt es laut dem Herrn Kinzig verschiedene Bausteine sozusagen. Einerseits sagt er, es braucht einfach ein Umdenken in der Gesellschaft und Männer müssen wegkommen von solchen sexistischen Verhaltensweisen, patriarchalen Verhaltensweisen. Das muss man den Männern, so hat er es wirklich formuliert, abtrainieren oder dem auf jeden Fall entgegenwirken. Dann natürlich mehr Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen, Störungen. Er hat auch wirklich deutlich gesagt, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, teils mit traumatischen Erlebnissen, dass man denen Hilfe anbieten muss, dass man da hinschauen muss. Und dann müssen natürlich auch die Frauen Hilfe bekommen, wenn sie welche suchen. Ein Stichwort sind hier eben Frauenhäuser und auch genug Platz in Frauenhäusern. Das ist ja leider in vielen Regionen in Deutschland nicht gegeben. Und auch in Ulm bzw. in Blaustein hat man ja vor ein paar Jahren eigentlich ein Frauenhaus bauen wollen. Und das Projekt hat sich ja dann leider zerschlagen. Und der Jörg Kinzig, der hat dann auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir alle eigentlich auch was machen können, indem wir nämlich hinschauen. Also was passiert in anderen Beziehungen, was passiert auch hinter verschlossenen Türen? Und er spielt dann natürlich ganz deutlich an auf das Thema häusliche Gewalt, Gewalt in Partnerschaften, weil es eben erwiesen ist, dass das oft passiert vor so einem Femizid, dass das oft der Fall ist. Und ja, auch Strafverfolgungsorgane, die Polizei, sollten in dem Bereich geschult werden, damit die eben erkennen können, hier könnte was eskalieren, hier müssen wir was tun. Und er sagt, da ist aber auch wirklich Forschung noch nötig in der Zukunft.
Jetzt würde ich gerne zurückkommen zu unserem Fall. Wir sind am Ende des Prozesses ja angekommen. Was haben denn dann die Verteidigung, die Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklage am Ende des Verfahrens gefordert?
Ja, also die Staatsanwaltschaft, die hat wirklich nochmal betont, wie brutal der Täter da vorgegangen ist, hat auch nochmal betont, dass da massive Gewalt eingesetzt wurde und auch wirklich eine Tötungsabsicht da war. Und was ich ganz interessant fand, dass die wirklich nicht die wahnhafte Eifersucht als Hauptmotiv gesehen haben, sondern dass sie davon ausgegangen sind, dass der gekränkte Stolz durch diese Provokation ausschlaggebend war für die Tat. Also dass er sich wirklich da in seinem in seiner Rolle als Familienoberhaupt zurückgewiesen gefühlt hat oder in Frage gestellt gefühlt hat und dass der Ärger und die Wut darüber dann dazu geführt haben, dass er sie getötet hat. Der Staatsanwalt, das war in dem Fall der Roman Stoschek von der Staatsanwaltschaft Memmingen, der hat dann auch gesagt, dass die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten seiner Meinung nach durchaus vermindert gewesen ist, eben auch durch diese wahnhafte Erkrankung, aber eben nicht seine Einsichtsfähigkeit. Also er hat gesagt, der wusste, dass die Tötung eigentlich keine angemessene Reaktion ist. Und er hat schlussendlich dann eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren gefordert wegen Mordes und auch eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Nebenklage, die hat sich dann eigentlich dem Ganzen angeschlossen. Das waren ja in dem Fall die Kinder, vertreten durch einen Anwalt, den Thorsten Storb aus Ulm. Und der hat auch nochmal gesagt, dass zwar eine Entschuldigung gefallen ist in dem Prozess vom Vater, aber dass er die Schuld eigentlich nicht wirklich anerkannt hat und auch keine Verantwortung für die Tat übernommen hat. Und er hat auch nochmal darauf eingegangen, dass der Täter eben gesagt hat, es war ein Unfall und hat da ganz klar und deutlich gesagt, es war kein Unfall. Wenn jemand über mehrere Minuten hinweg gewürgt wird, dann ist es eine absichtliche Tötung. Und ja, dass auch der Piero N. eben kein Opfer war, sondern Opfer sind in dem Fall die Kinder, ist die Ehefrau und die Familie, die jetzt eben damit umgehen muss.
Und wie sah es dann mit dem Plädoyer der Verteidigung aus?
Ja, die war naturgemäß, hat es die Verteidigerin, die Rechtsanwältin Sibylle Thiel, ein bisschen anders gesehen. Sie hat da wirklich betont, dass der Piero N. psychisch krank war, dass er psychisch wirklich belastet war und dass es auch immer schlimmer geworden ist, hat er auch von so einer Spirale gesprochen, die sich da immer weiter zugedreht hat quasi. Und auch ja, nochmal herausgestellt, dass es für ihn eben real war, also dass seine Vorstellungen für ihn real waren und sich auch so angefühlt haben. Auch sie ist davon ausgegangen, dass diese Bemerkung der Frau dann am Tatmorgen schlussendlich zu so einer affektiven Entladung geführt hat und ja, salopp gesagt, das Fass zum Überlaufen gebracht hat und er dann eben sie aufgrund dessen getötet hat. Mordmerkmale hat die Verteidigung nicht gesehen, auch keine niedrigen Beweggründe wie die Staatsanwaltschaft. Sie ist vielmehr von so einer Gemengelage aus Wahn und Persönlichkeitsstruktur ausgegangen und hat dann eben auch nur eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert zu 5 Jahren und auch keine Unterbringung in einem Krankenhaus. Mag auch daran liegen, dass er selbst ja wirklich auch nicht in eine psychiatrische Klinik wollte und ja immer wieder betont hat, dass er eben nicht krank sei.
Und wie hat das Gericht dann geurteilt?
Das Urteil lautete 7 Jahre und 9 Monate wegen Totschlags und eben eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Richter, der Bernhard Lang, also Vorsitzender Richter in dem Prozess, der hat es dann auch recht ausführlich begründet. Auch das Gericht geht davon aus, dass diese von außen betrachtet harmlose und wahrscheinlich ironisch gemeinte Bemerkung ausschlaggebend war für die Tat, dass das zu so einer Gewalteskalation dann geführt hat. Das Gericht hat auch, wie die Staatsanwaltschaft betont, wie brutal das Ganze war, dass es wirklich massive Gewalt war und dass er auch billigend in Kauf genommen hat, dass die Frau verstirbt. Also der Richter Lang hat wirklich einmal gesagt, es war kein Unfall. Das wurde nochmal betont. Das Gericht ist aber anders als die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass ausschlaggebend dieser Eifersuchtswahn war und nicht die Kränkung und auch nicht diese narzisstischen Persönlichkeitszüge, auch weil ja die Bemerkung, die das Ganze wohl ausgelöst hat, sich auf diese Warninhalte bezogen hat. Mordmerkmale hat das Gericht dann eben nicht gesehen, war ja wie gesagt eine Verurteilung wegen Totschlags und für Mord braucht man eben Mordmerkmale. Der Richter Lang hat es dann auch nochmal erklärt, warum eben keine niedrigen Beweggründe für das Gericht in Frage kamen. Er hat gesagt, dass die Eifersucht zwar objektiv gesehen völlig haltlos war und hat da auch nochmal gesagt, das war wirklich eine treu sorgende Ehefrau, so hat er es ausgedrückt, dass aber subjektiv diese Sicht auf die Dinge versperrt war durch den Wahn. Also dass der Piero N. das nicht wahrnehmen konnte, dass die Eifersucht nicht gerechtfertigt ist und dass sie eben aus seiner Sicht zu Recht da war. Und der Jörg Hinzig, der hat mir dann auch nochmal erklärt auf Nachfrage, dass man hier von so einem sogenannten Motivationsbeherrschungspotenzial spricht in der Fachsprache. Und da geht es um die Frage, ob der Täter überhaupt anders hätte handeln können oder ob er beispielsweise durch seine psychische Situation gar nicht dazu in der Lage war. Und zu diesem Schluss ist eben das Gericht gekommen, also dass ihm durch diese Erkrankung, durch den Wahn, die Sicht auf die Realität versperrt war und damit sind dann auch keine niedrigen Beweggründe gegeben.
Das Gericht ist mit diesem Urteil dann aber deutlich hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurückgeblieben, muss man sagen. Und mit Blick auf die ganze Vorgeschichte des Ehepaars, diese lange und immer stärkere Kontrolle der Frau durch ihren Mann, finde ich das trotzdem erstaunlich.
Ja, das ging mir im ersten Moment auch so, vor allem wenn man auch die Kinder vor Augen hat, ja das Leid vor Augen hat, das dadurch durch diese Tat entstanden ist. Aber ich habe dann länger drüber nachgedacht und man muss auch bedenken, dass so eine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik wirklich bedeutet, dass der Mann erstmal nicht wieder frei sein wird, dass der da erstmal nicht rauskommen wird. Anders als bei einer Haftstrafe ist es nämlich so, das wird zwar regelmäßig überprüft, ob er dann, ob sich die Erkrankung gebessert hat und er wieder in die Freiheit entlassen wird. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann es auch sein, dass der quasi für immer weggesperrt ist. Und gerade bei so einer Warnerkrankung, das hat auch der Gutachter nochmal betont, ist eine Heilung oder auch eine Besserung sehr, sehr schwierig, weil es eben Kern dieser Krankheit ist, dass man eben die Krankheit gar nicht als solche wahrnimmt. Und deswegen kann es sein, dass der Piero N. für sehr, sehr lange Zeit ja in dieser Klinik sein wird. Und ich habe dann auch noch mal kurz mit dem Anwalt der Familie gesprochen. Und der hat dann auch gesagt, das war eins der Ziele der Kinder auch. Und es war denen auch sehr wichtig, dass er eben für lange Zeit weggesperrt ist und damit eben auch keine Gefahr mehr darstellen kann für den Rest der Familie.
Damit sind wir am Ende dieses Falls angekommen. Ein Fall, in dem wir auch nicht nur über das einzelne Verbrechen gesprochen haben, sondern auch über die strukturellen Hintergründe ausführlicher. Vielen Dank, Julia, dass du von beidem uns erzählt hast.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir, Moritz.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.